Einen wunderschönen guten Tag, euer Ultag vom Spielemagazin, heute im Regelpodcast Nummer 33. Ja, unser erster Regelpodcast des Jahres und ich möchte mich gleich mal hier mit meinen beiden Co-Kommentatoren mich absprechen. Findet ihr das Wetter gut oder findet ihr das Wetter schlecht, wo auch immer ihr gerade im Moment seid?
Also hier in Stuttgart ist das Wetter eine Katastrophe. Ich finde es nicht so toll. Aber naja, gut. Gucken wir mal. Ich finde es kalt.
Ja, in Dresden ist es halt nass und kalt, aber es geht, also es war schon schlimmer. Kann damit leben.
Echt? Also ich gucke hier gerade raus und ich sehe strahlend blauen Himmel und Sonnenschein. Ich weiß nicht, wo ihr gerade euch aufhält. Also okay, Stuttgart kenne ich
Ja,
auch, aber Dresden ist es echt.
Sonne ist auch, ja, aber es ist trotzdem halt nass und kalt, also.
Boah, also ich finde es heute mal echt angenehm. Okay, kalt, kalt ist immer, aber gegen kalt kann man was tun, aber gegen Schnee und Regen ist immer ein bisschen blöd, was zu unternehmen. Außer halt Schirm, aber trotzdem wird man nass. Aber wir sind ja nicht hier, um über das Wetter zu reden. Erstmal hallo ihr zwei und schön, dass ihr heute Zeit gefunden habt.
Ja, gerne.
Ja, hier.
Und von unserem kurzen Wetter-Smalltalk wollen wir auch gleich mal weitergehen zu unserem ersten Thema. Ihr beiden habt euch nämlich hier Devil May Cry, also DMC Reloaded praktisch, also nicht wirklich Reloaded, ja, ein neuer Dante, ein neuere Grafik, aber was ist denn tatsächlich jetzt eigentlich so neu an dem alten Spielprinzip?
Ja, willst du anfangen, mein Guter?
Soll ich?
Ja, klar.
Gut. Also, Devil May Cry erinnert mich sehr stark ein bisschen so an die Konstantin-Geschichte. Überhaupt das ganze Feeling kommt da ultra gut rüber. Also es ist nicht nur einfach eine Neuauflage eines bewährten Spielkonzepts. Ich meine, dass es ein Hack and Slay ist, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Und im Großen und Ganzen revolutioniert es das Genre nicht gerade. Also man brettert halt einfach drauf los, hat eine Vielzahl von Waffen, die sich im Laufe der Zeit vermehren. In der Hinsicht, das ist nicht wirklich irgendwie neu, aber ich finde das Spielgefühl, das das Spiel ausstrahlt und mitbringt, das ist nun wirklich revolutionär. Zum einen ist es so, die ganze grafische Präsentation ist natürlich top, state of the art, sieht einfach super aus, egal ob jetzt die ersten Szenen am Pier, gerade mit dem Trailer, die Eröffnungssequenz, die man ja sicherlich hier und da gesehen hat. Auch wir haben ja ein kleines Video auf unserem YouTube-Channel. Sieht einfach super aus. Darüber hinaus, wie gesagt, dieses ganze Konstantin-Feeling mit Dämonen und Co. Und das wird dann halt einfach super cineastisch in Szene gesetzt. Und dazu, so finde ich meine, mir gefällt's, der Soundtrack von CombiQuest, von der Platte No Redemption ist ja auch neulich erschienen. Klingt alles ein bisschen nach Rammstein, ziemlich evil, ziemlich böse, passt aber perfekt zum Spiel und zu den ganzen Szenen. Also es ist wirklich sehr herausragend. Und ich finde, das sind eigentlich so die wesentlichen Aspekte, die das Spiel heute zu was Besonderem machen und zu was wirklich Spielenswertem.
Also, ich finde halt, also ich mag halt Hack and Slays und habe eigentlich auch alle gespielt so. Und generell war Devil May Cry immer schon eins von den besten. Und jetzt gab es halt diese Kontroverse in Amerika, da haben ja Leute eine Petition veranlasst, dass das Spiel vom Markt genommen wird, weil das halt so anders ist als die alten Devil May Crys. Wurde halt abgeschmettert und ich finde es auch gut, weil DMC macht echt Spaß. Also, die Grafik ist cool, der Typ ist frisch. Also Dante sieht halt ganz anders aus und ist aber irgendwie auch cool. Ohne halt irgendwie so das alte Devil May Cry komplett in den Hintergrund zu stellen. Also es ist halt immer noch Devil May Cry.
Da
Die
hatte ich,
Sache, die.
da hätte ich mal kurz eine Frage. Ich habe nämlich im Vorfeld auch schon ein bisschen was drüber mir angeguckt und gelesen, aber das Genre interessiert mich halt nicht ganz so. Deswegen nur mal oberflächlich gefragt. Bei Konkurrenzmagazin wurde praktisch gerade dieser neue Dante als sehr kindisch und so pseudo-cool dargestellt. Kommt das wirklich so im Spiel rüber oder ist er einfach, darf man das einfach nicht ganz so hart vergleichen mit dem alten Dante?
Der alte Dante ist halt ein paar hundert Jahre alt, ne? Und der ist halt jetzt relativ jung. Da ist er halt noch irgendwo naiv und verspielt, sage ich jetzt mal. Also, weiß nicht. Wenn man
Also,
anfangs sieht halt, wie er halt so nackt dasteht und durchtrainiert und so, das ist halt ein cooler Dante, sage ich jetzt mal. Also, anders cool, ne?
Eben, ich finde gar nicht, dass, also gerade kindisch und pseudo-cool passen eigentlich überhaupt nicht zu dem Charakter, so wie er jetzt ist. Der ist, tatsächlich ist er, eine Sache muss man vielleicht schon zugeben, er ist übertrieben cool dargestellt. Ja, also das ist so, schon so unrealistisch cool, wie man es auch in keinem so Horrorfilm oder aus ähnlichen Szenarien jetzt kennt. Aber trotzdem ist der Charakter ultra lässig, gerade die Eröffnungsszene, die wir schon angesprochen haben im Trailer, wo er nackt dargestellt wird. Und dann kommt dieser Jägerdämon und fischt diesen Trailer da ins Meer. Und Dante wird so in Slow Motion dargestellt, wie er sich im Flug die Klamotten anzieht. Ich meine, ist natürlich völlig unrealistisch, gar keine Frage. Aber es ist cool und auch cool gemacht. Und dementsprechend, wenn er dann auf beiden Beinen dasteht, der Trailer versinkt im Meer. Dann natürlich muss man schmunzeln und denken, oh, na klar. Aber es ist cool gemacht.
Ja, es ist ja auch der Antich und er hat ja auch Kräfte. Also, wieso soll er die auch nicht zeigen und halt ein bisschen große Fresse haben, ne?
Jo.
Also, vollkommen legitim. Es
Richtig.
gibt eine Sache. Für die Storyline ist es halt so, dass man dann so ein bisschen in so eine Zwischenwelt geschickt wird und in der lernt er so seine Vergangenheit kennen, weil er eigentlich sich an die nicht mehr erinnern kann. Dann wird er halt mit seiner Mutter und mit seinem Vater konfrontiert und kriegt dafür zwei neue Waffen. Das eine ist eine Axt. Die ist halt so die böse Seite vom Vater und eine Sense, eine blaue, das ist halt so die mütterliche Seite. Wobei ich das ein bisschen ankreiden muss, also das erinnert mich sehr stark an Dantes Inferno. Ist auch so aufgefallen?
Ah, sagen wir mal so, da wird schon einiges zusammengeklaubt. Also da gebe ich dir schon recht. Zum einen die Parallelen zu Dantes Inferno, ja, auf jeden Fall. Zum anderen, wie gesagt, man bedient sich da auch schamlos aller möglichen Horrorfilme oder so Gruselfilme aus den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren. Also wer sich da ein bisschen in dem Genre auskennt, der wird sehr, sehr viele Parallelen entdecken. Und jetzt kommt es eben, die eigentliche Entscheidung. Stört man sich dran, hat man natürlich ein Problem, weil man sagt, ja, das ist da geklaut und das ist dort geklaut und das finde ich nicht innovativ. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ja, okay, das ist nicht wirklich neu, aber zumindest die Mixtur all dieser Elemente, na, die ist dann schon wieder was Besonderes. Und dementsprechend ist das. Dann fühlt man zumindest schnell heimelig, ja, wenn man eben so eine Affinität zu Horrorfilmen hat.
Ja, also ich habe auch, ich finde auch generell, dass so diese Zwischenwelt ziemlich creepy ist. Also ich bin auch stellenweise echt erschrocken. Also fand ich echt cool gemacht und weiß nicht, es macht halt Spaß.
Es ist einfach ein sehr, sehr fantasievolles Spiel, schon ziemlich abgedreht, natürlich Hack and Slay typisch, natürlich auch ein bisschen brutal dargestellt, gar keine Frage, aber auch diese Fantasieszenen, die es dann immer wieder gibt, die ganzen Rückblenden sind sehr creepy, wie du schon sagst. Dann gibt es ja so Fantasieszenen, wo man im luftleeren Raum dann so über Jump-and-Run-Spielpassagen auch neue Waffen kennenlernt oder zumindest neue Hilfsmittel. Das ist alles sehr innovativ in der Hinsicht, aber es ist wie gesagt einfach eine Mixtur und die macht die Innovation aus. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, ja, das ganze Spielprinzip ist grundlegend neu und hat man so noch nicht gesehen. Das nicht. Aber du hast schon zu Recht gesagt, es gehört sicherlich zu den besten Spielen der letzten Jahre, also zumindest in dem Genre.
Ja, ich meine, bei Hack and Slay kannst du halt auch nichts mehr neu erfinden im Grunde.
eben.
Du kannst dir halt neue Waffen ausdenken oder Skillbäume oder so. Es wird ja immer mehr RPG irgendwie, wie bei Dante halt, dass du skillen kannst, alles. Aber im Grunde, ja, es muss halt gut aussehen und es muss halt von der Steuerung, von der Kameraperspektive passen. Und das tut das Spiel und da macht's halt Spaß.
Ja. Wie lange ist man ungefähr beschäftigt, mit mit Dante rumzuhüpfen und rumzumetzeln, sag ich mal? Also wie viele Spielstunden muss man so investieren auf einem normalen Schwierigkeitsgrad von A bis Z?
Kann ich dir nicht sagen, ich bin noch nicht mal durch. Ich habe jetzt vielleicht, was habe ich denn gespielt? Ich schätze mal so 10 Stunden. Und ich bin, glaube ich, bei 70% oder sowas. Man kann es auch schneller spielen, aber ich habe mich manchmal ein bisschen blöd angestellt.
Ich denke mal, es wird so am Ende wird man so bei ungefähr 16 Spielstunden rauskommen, würde ich jetzt mal tippen. Wobei ich das beziehe, ehrlich gesagt, auf einen normalen Schwierigkeitsgrad, also so etwas Teufelsjäger oder vielleicht dann sogar Mensch. Es gibt ja drei Schwierigkeitsgrade: Mensch, Teufelsjäger und Nephilim. Größten, also den höchsten Schwierigkeitsmodus habe ich noch gar nicht mal angespielt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da dann anders zur Sache geht. Aber ich tippe mal so 15, 16 Stunden ist man beschäftigt.
Und das ist eigentlich auch ziemlich cool für ein Spiel eigentlich. Es gibt halt viel zu viele Spiele, die sind halt in 6, 7 Stunden zu Ende. Von daher sind 15 Stunden eigentlich ganz gut.
Na gut, also ihr könnt eine Empfehlung für Hack'n'Slay-Freunde aussprechen.
Definitiv, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also macht Laune, ist sicherlich eines der besten Spiele des Genres, zumindest in der letzten Zeit. Und ja, wie Gabriel schon meinte, ja, da gibt es ja dann auch viele, viele RPG-Elemente mit Hochleveln etc. Die Optik ist Wahnsinn. Also ich würde schon sagen, ja.
Na gut, was kam in letzter Zeit raus? Lollipop Chainsaw Massacre und ja, gerade Dante's Inferno ist so ein Ding, was rausgekommen ist. Also viel, ja, viel gab's ja nicht.
Nö, es wird sicherlich mal wieder ein neuer God of War kommen, schätze ich.
Ja, der kommt demnächst.
Ja,
Aber nicht erst auf
und
der Vierer?
Ah, soweit ich weiß, ich habe neulich erst eine Ankündigung gelesen. Lass mich den mal raussuchen, ihr könnt ja derweil mal weitermachen.
genau,
mache
dann
ich. Nee, warte, ich wollte
sehen.
gerne was fragen, und zwar, wieso müssen solche guten Spiele wie God of War dann bloß auf einer Konsole kommen? Ich finde das übelst scheiße. Also mich nervt das echt, weil ich habe eine Xbox, weißt du, und dann borge ich mir halt vom Kumpel dann die PlayStation, damit ich das Spiel spielen kann, aber im Grunde ist es doch trotzdem Kacke.
Kaufargument.
Ja,
Ja, eben.
Kaufargument kriegen sie aber damit, also ich denke mal, die Leute, die eine Xbox haben, kaufen sich jetzt wegen dem Spiel nicht unbedingt die PlayStation und sagen halt so, na gut, dann habe ich halt Pech. Aber wenn sie es halt nicht anbieten würden, würden sie dann die Sparte halt auch noch verkaufen. Also ich finde diese Only-Sachen halt scheiße. Also, weißt du, ich würde halt das Geld ausgeben für God of War, aber für eine PlayStation jetzt halt nicht.
Ist ganz einfach. Der Publisher wird praktisch daran gebunden, vertraglich zu sagen, dass dieser Konsolenhersteller exklusiv dieses Spiel erhält. Dafür zahlt praktisch der Hersteller auch bestimmt einiges an Kohle, dass dieser Publisher exklusiv nur das Spiel auf dieser einen Dings raus, also auf dieser einen Konsole releasen lässt von seinem Entwicklerstudio. Also von daher, das ist ein Millionengeschäft und ich glaube, die Peanuts. Ich glaube, dann müsste fast schon die Einnahmequelle des Spielers an sich per se fast schon Peanuts sein, in dem, was da irgendwie jemand zahlt dafür, dass man exklusiv ein Spiel für seine Konsole rausbringt.
Ja klar, in letzter Konsequenz ist das alles so ein bisschen Marktpolitik. Ich meine, gerade im Falle von God of War ist natürlich ein Sonderfall, weil es kommt ja selbst aus dem Hause Sony. Ja? Dementsprechend haben
Ja.
die natürlich ein Interesse daran, das mal primär auf der eigenen Konsole zu vermarkten. Ich habe übrigens die Newsmeldung zwischenzeitlich gefunden, und zwar das neue God of War Ascension, das ja so eine Art Prequel zur God of War-Reihe sein wird, soll am 13.03. erscheinen. USK 18. Ja. Die God of War-Reihe nimmt die Geschichte damit nun ihren Anfang. Spieler schlüpfen in den cineastisch inszenierten düsteren Action-Adventure in die Rolle des gefürchteten Kriegers aus Sparta, der arglistig getäuscht und von den Göttern des Olymp auf ewig in die todbringenden Kerker verbannt wird. Nein, 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 schnick, schnick, schnuck. Also wie gesagt, 13.03. Exklusiv auf PlayStation 3.
Okay.
Gar
Ja,
nicht mehr
muss ich
lang
mir
hin.
wieder brauchen.
Dabei kommt in 10 Tagen ist ja hier Vorstellung von der nächsten PlayStation. Dann kann man
Aber
sich schon mal fragen, wann
die
kommt
wird schön
dann
teuer sein.
Microsoft ums Eck? Nicht mal, sie soll wahrscheinlich 50 Euro billiger sein als zum Release von der PS3, was ich auf Golem gelesen habe darüber.
Na, wie viel ist das denn?
Ich glaube, was war Markteinführung von der PS3 damals? Ich glaube, 400, 500 Euro so einen Dreh, und die soll jetzt nur 350, 400 Euro kosten bei Markteinführung. Aber das ist noch Spekulation, weil so ein wirkliches Preismodell haben sie ja noch nicht draußen. Du weißt ja noch nicht wirklich viel. Müssen wir noch wahrscheinlich bis 10 Tage warten, dann wissen wir auch wieder ein bisschen mehr.
Also 350 wäre doch dann schon eine Summe, wo man sagen könnte, kann man sich kaufen. 400 finde ich schon wieder. Gefällt mir nie die Zahl.
Ja, das ist psychologisch schon fast wieder an 500 dran, und 500 ist ja schon fast die Hälfte von 1000, und dann denkt man sich, ja, oh, für 1000 kannst du dir eigentlich einen Rechner kaufen.
Ja. Gut, meine hat 800 gekostet. Und ist auch High-End selber zusammengebaut. Also so groß ist die Spanne dann nicht mehr, ne?
Ja, darum geht's ja. Ich bin einfach nur gespannt, wie schnell dann Microsoft nachziehen wird und dann ihre nächste Xbox-Generation dann announcen wird, oder ob sie doch warten.
Na, ich glaube, so lange dürfen die aber auch nicht mehr warten. Also normalerweise ist es ja schon so, also eigentlich hat ja die PlayStation immer so ein bisschen die Taktung vorgegeben. Jetzt in letzter Zeit hatte ich mehr so das Gefühl, dass Nintendo da so ein bisschen ja, führend ist, was das angeht, weil gut, die eröffnen sich halt ein anderes Spielersegment, aber trotzdem, da schauen natürlich alle drauf. Ich bin jetzt schon gespannt, ob Microsoft sich da so viel Zeit lässt. Und was die Preisdiskussion angeht, da gebe ich euch natürlich recht. Das ist natürlich alles schon ein Riesengeld, ja. Nichtsdestotrotz finde ich ehrlich gesagt so 350, 400 €, das ist noch im Rahmen. Ich bin gespannt, was da mit den Preisen passiert, wie sie jetzt im Moment für die Next Generation Konsolen auf dem Markt sind. Weil da muss ich ja dann auch irgendwas tun. Also, schon spannend zu sehen.
Ja, das wird interessant werden, wenn dieses Jahr was dann announced wird und wer dann tatsächlich dann der Erste ist, der umfällt und einen Release-Termin dann überhaupt bekannt gibt für seine Konsole. Da ist dann nochmal das ist nochmal die ganz interessante Frage. Wer traut sich und sagt dann, wir kommen noch dieses Jahr raus zum Beispiel? Oh, dann wird's richtig interessant.
Ist denn eigentlich schon irgendwas bekannt über die Backward Compatibility von der neuen PlayStation? Nee, ne?
Ich habe
Noch
noch gar
gar
nichts
nichts.
darüber gelesen. Ich weiß nur, dass es wohl ein Kunstwort geben wird, weil irgendwie, ich glaube, wie war das? Die 4 ist in Japan eine Unglückszahl und
Ah,
deswegen
okay.
wird das Ding nicht PlayStation 4 heißen, sondern es kriegt einen neuen Namen wie die Vita. Und irgendwie zusammen soll das wohl ein Kunstwort dann ergeben, was aus Latein sich zusammen irgendwas mit Blub-Blub und Vita, das heißt dann irgendwie Kreislauf des Lebens, habe ich irgendwie was mitbekommen, aber das ist jetzt eher spekulativ, sage ich jetzt
Also
mal.
Spiral oder irgendwie sowas dann vielleicht. Mal gucken.
Ja, irgendein lateinischer Begriff soll das Ding bekommen, weil die 4 wohl in Japan eine Unglückszahl ist und deswegen.
Ja, da hätten sie sogar gleich 5 genannt und gutes.
Glaube, das ist ja ähnlich wie in Italien. Ich glaube, da kannst du auch dann irgendwie da gibt es auch nicht die 7. Flugreihe, glaube ich, im Flugzeug, weil das irgendwie eine Unglückszahl ist. Aber das ist nur unnützes Wissen am Rande. Gehen wir weiter. Alex, du hattest dir Retro City Rampage angeguckt.
Ja, Retro City Rampage. Das ist jetzt mal sowas wie ein Klassiker, auf gewisse Art und Weise. Denn es handelt sich da tatsächlich um ein brandaktuelles neues Spiel, welches allerdings ganz bewusst auf alt gemacht ist. Jedem GTA-Spieler wird das Spiel auch sofort irgendwie ans Herz wachsen, denn wenn man so ein bisschen die Liebe verbindet mit Retro-Spielen im Allgemeinen, also Pixelgrafiken, ganz schlimme Sounds etc. und dann das Ganze noch kombiniert mit dem Spielprinzip von GTA, dann weiß man eigentlich schon ziemlich gut, in welche Richtung Retro City Rampage geht. Sprich, wir spielen einen Gangster aus der Vogelperspektive und oder zumindest aus so einer isometrischen Perspektive und betrachten das Spielfeld so von schräg oben und können dort Autos klauen, Pistolen uns ergattern und dann eben Leute abballern und natürlich auch auf dem Gehsteig rumfahren und dann entsprechendes Verkehrschaos anrichten. Natürlich kommen dann die Cops und die Cops wollen uns verhaften und das Ganze ist eingebettet in eine ziemlich wirre Geschichte rund um Zeitreisen, Professor, der einem hilft etc. Es ist unglaublich verworren und auch sicherlich nicht ernst zu nehmen. Also es eigentlich kompletter Nonsens, aber trotzdem diese Geschichte, die ja dann auch schon ein bisschen angelehnt ist an so klassische Adventures von früher, weil das Ganze erinnert mich ein bisschen an Space Quest, aber da muss man schon ganz weit zurückgehen. Diese Geschichte hat durchaus ihren Charme und ihren Witz, und verbindet dann diese ganzen Gameplay-Elemente miteinander. Die Grafik, wie gesagt, ist ganz bewusst auf fürchterlich alt gemacht. Also ich weiß nicht, in welches Jahrzehnt ich da greifen müsste, aber es ist dieses Millennium nicht und ob es die 90er sind, bin ich mir auch nicht sicher. Also ich glaube, man muss dann noch weiter zurückgehen. Vor allem dann auch die ganzen Anspielungen an moderne Titel wie GTA oder auch an andere Titel wie zum Beispiel Frogger sind schon bemerkenswert. Und diese ganze Mixtur, die macht dann den Reiz von dem Spiel aus. Ich selber habe es auf der PS Vita gespielt. Spielt sich dort sehr, sehr gut. Kleiner Bildschirm, da passt es einfach alles so von den Dimensionen her. Macht Laune, Steuerung ist ultra einfach, sehr schnell zu erlernen. Das Spiel gibt es allerdings auch für die Xbox und via Steam dann auch für den PC. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es zumindest für die PS3 auch angekündigt worden. Also sprich, die machen da einen richtigen Rundumschlag und ja, veröffentlichen das sozusagen auf allen Systemen, die heutzutage so relevant sind. Wie gesagt, GTA ist das Hauptmotiv, dann gibt es eine ganze Reihe von Minispielen, die man zwischendrin eben erledigen muss. Ich will gar nicht zu viel drüber verraten, weil wie gesagt, dieses Spiel ist einfach so grotesk und so wirr auch teilweise in Szene gesetzt, dass man das schon mal gesehen haben muss. Also, wenn ihr auf C64-Look steht und auf GTA, dann ist das wirklich euer Ding. Das solltet ihr euch unbedingt mal angucken.
Also ich gucke mir gerade die Screenshots an und ich muss schon echt schmunzeln. Das sieht wirklich aus wie so ein Spielehalle-Arcade-Titel aus den 80er Jahren, hey.
Ja,
Ohne Ende.
aber echt, das ist so urig. Also wenn du da so ein bisschen einen Zug in diese Richtung hast und sagst, hey, ich mag die Spiele aus dem Jahrzehnt und ich mag solche Klassiker, ja, dann kommt dir das auf der PS Vita, kommt dir das vor wie so eine Retro-Konsole, ja? Also du denkst wirklich, du fährst noch mal 30 Jahre zurück und guckst dir da irgendwelche Spiele an. Das ist so bemerkenswert toll, auch von was du jetzt über die Screenshots gar nicht einfangen kannst, ist der Sound, ja, zum Beispiel diese ganzen Dudeleien, die da aus den Speakern kommen. Das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Und dann auch die ganze Geschichte. Also, wie gesagt, wenn du so ein bisschen Space Quest ins Herz geschlossen hast, oder meinetwegen Monkey Island, ja, das ja auch immer wieder ja, ziemlich verrückte Storyline hat und dann aber ganz unheimlich viel Charme aus seiner Geschichte und aus der Art der Erzählung bezieht. Genauso musst du dir Retro City Rampage auch vorstellen. Es ist einfach verrückt, es ist witzig, es ist unterhaltsam und es ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil es eigentlich, ja, es ist ein Spiel von, da steckt nicht eine Riesenfirma dahinter, ja, sondern das ist im Wesentlichen ein Entwickler, nämlich Brian Provinciano nennt sich der Typ. Und der hat das wohl, ja, mehr oder weniger im Alleingang entwickelt. Und jetzt erobert das Ding die Welt, weil halt einfach meiner Meinung nach sehr viele Spieler auf sowas gewartet haben. Und wie gesagt, durch diese unterschiedlichen Konsolen, auf die das jetzt portiert wird, also von PS3, Vita, Xbox, ja, WiiWare so ist ja auch schon erschienen, habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Also die Spannweite ist einfach enorm und das Spiel macht echt Laune. Also wirklich eine ganz heiße Empfehlung.
Ich sehe schon, alleine hier auf den Screenshots sehe ich hier schon so richtig viele Hommagen. Zum Beispiel, ich sehe hier, was das ist, eine Hommage an so Mario Land. Du siehst nämlich diese Hügel mit den Augen, die bei Super Mario Land, die im 2D-Hintergrund immer dich anglotzen, wenn du mit Mario durch die Landschaft läufst. Die sehe ich hier, ich sehe so Anleihen an Zelda, ans erste Zelda. Ich sehe hier Paperboy, könnte ich sofort sagen. Das sieht aus wie eine Nachbarschaft aus Paperboy. Also, und Metal Gear Solid sehe ich hier gerade was. Das kommt hier wirklich wie das erste Metal Gear Solid auf dem Schneider oder auf dem C64 mäßig daher. Also schon lustig. Richtig schön. Ja, hat was.
Ja, das ist so richtig Retro und ja, wie gesagt, wenn man drauf steht, sollte man sich's mal angucken. Man muss halt sich entscheiden, auf welcher Konsole, aber vom Gameplay her, also ich kann die PS Vita-Version empfehlen, die anderen habe ich jetzt noch nicht gesehen oder zumindest noch nicht selber gespielt, wobei die Optik immer mehr oder weniger gleich ist. Aber auf der Vita kommt schon sehr, sehr gut rüber.
Ja, sehr schick. Dann erstmal vielen Dank für diese Kaufempfehlung. Also, das kostet wahrscheinlich ja nicht die Welt bei Steam oder bei sich das irgendwo in einem Shop runterzuziehen, ne?
Nee, das sind einfach ein paar Euro, die man da investieren muss. Ich könnte mal versuchen zu recherchieren, wie viel das gerade aktuell ist, aber viel ist es nicht. Das steht fest.
Ja, also. Hört mal, wenn ihr mal nicht wusst, was ihr zocken sollt, guckt euch doch einfach mal hier für ein paar Euro das Gamechen an. Habt ihr vielleicht was davon, ne? Gut, jetzt schaue ich mal eben auf meinen schlauen Zettel. Wir haben jetzt drei Themen, haben wir und zwei sind schon abgeschlossen. Heißt, dann kommt jetzt noch ein Thema von moi.
Wow, Genie.
Ja, ganz einfache Substraktion, ne? Wunderbar. Nee, ich habe mir nämlich schon etwas längere Zeit einen Free-to-Play-Titel angeguckt, der da heißt PlanetSide 2. Hat einer von euch schon mal Planet Side 2 sich mal angeguckt? Mittlerweile ist ja umsonst, kann locker auf dem PC zocken, macht Spaß.
Macht Spaß. Ja. Ein bisschen mehr zocken ist auf jeden Fall. Und ich wollte es mir immer mal angucken, aber irgendwie bin ich noch nie wirklich dazu gekommen.
Ja, ich
Also
habe
ich
auch
habe es mir
schon.
auch nicht angeguckt.
Ich habe auch schon ein Let's Play drüber gemacht, also das ist echt
Du machst Let's
empfehlenswert.
Plays?
Ja.
Krass.
Gar nicht gewusst, ne? Nee, gut,
Nee.
dann gehen wir mal in zu Planet Side 2. Also Nachfolger von Planet Side 1 ist ein Massive Multiplayer Online Shooter. Aber wirklich, da steht das M für Massive wirklich für Massive. Und anstatt bei Battlefield mit was maximal 64 Leuten sich auf einer Karte zu bekriegen, hast du halt da 1000 Leute pro Server, die sich da auf die Mütze geben. Das Ganze ist auf drei Kontinenten eingeteilt. Und auf diesen drei Kontinenten bekriegen sich drei verschiedene Fraktionen. Einmal die Wano, das Newcom-Glomerat und natürlich die Terranische Republik. Also die Terranische Republik ist sowas wie ja, das böse Imperium, wo alle unterwerfen, unterjochen will und alle Völker vereinen will. Die Wanus sind so Technokraten, die Alien, ja, sagen wir mal, Alien-Artefakte gefunden hat und daraus ihre Technologie beziehen. Und das neue Konglomerat ist so eine Zusammenrottung von Söldnern und Verbrechern, die halt nicht unter dem Joch der Terraner leben wollen und sich praktisch als auf Söldnerbasis doch als eigene Fraktion definieren und um diesen Planeten, um diese Kontinente kämpfen. Und das Ding ist wirklich ein Riesenareal mit zig Zonen. Also man kann sich eine Battlefield-Karte mal. Also die größte Battlefield-Karte vielleicht mal vier vorstellen und das nochmal dreimal. Und da geht es halt praktisch gegen tausende Leute ab. Soweit, so gut. Also es ist wirklich ein Shooter. Du bist unterwegs als Fußsoldat, hast verschiedene Klassen, also schwerer Soldat mit Raketenwerfer und schwerem Maschinengewehr. Du kannst eine leichte Angriffseinheit, die ist mit dem Jetpack ausgerüstet und einem Schnellfeuergewehr, kannst also schöne Überraschungshinterhalte planen und einfach irgendwo unzugängliches Gelände mit deinem Jetpack überwinden, um dann halt dem Gegner in den Rücken zu fallen. Du hast den klassischen Sniper mit dabei, der sich sogar tarnen kann für ein paar Sekunden und du hast einen Ingenieur und einen Sanitäter. Also Ingenieur repariert Fahrzeuge und repariert auch Geschützstellungen, kann auch selber ein kleines Geschütz hinstellen. Hingegen hast du halt beim Sanitäter kannst Leute heilen, kannst Leute wiederbeleben und dich auch mit einem Maschinengewehr zur Wehr setzen. Des Weiteren, es gibt Flugeinheiten, Bomber, es gibt Jäger, es gibt Transportflugzeuge, mit denen du 20 Mann schnell von A nach B bringen kannst. Du hast Panzer und Truppentransporter für die Bodenoffensiven. Also es wurde schon echt an alles gedacht. Und du hast ja eine gewisse Teamplay-Komponente drin. Dadurch, dass du immer auch in einem Squad dich bewegst und dann im Squad auch viel reisen kannst, aber du hast auch diesen typischen Massenzerg, der so natürlich ist, wenn was umsonst ist und du hast viele Menschen zusammen, dann kannst du auch dich wirklich mit epischen Massenschlachten dich praktisch selber massakrieren lassen, weil es einfach zu viele Leute sind. Ja, also ich hab beides mir mal angeguckt, sowie als auch die Taktikkomponente im Clan mal angetestet. Da kommst du halt wirklich auch gegen andere Clans, dann hast du schon fast so eine kleine E-Sports-Atmosphäre dann, wenn du der eine greift an, der andere verteidigt. Hast halt zwar noch drumrum viele Leute, die halt nicht organisiert sind, aber die rennen halt auch relativ planlos rum. Und wenn du halt wirklich so Clan auf Clan triffst, dann wird es dann schon mal recht tricky und auch interessant und anspruchsvoll. Also klar, wenn so unorganisierte Truppen irgendwie versuchen, einen Stützpunkt einzunehmen und du bist halt da als organisierter Clan im Teamspeak und weißt schon, hey, da werden sie wahrscheinlich reinkommen, da stellen wir unsere Geschütze auf, da stellen wir eine schwere Einheit auf oder da parken wir unsere Panzer und wir greifen von da an. Also das macht schon richtig, richtig Spaß. Und auch wenn du so ein bisschen aufteilen kannst, hey, drei von euch gehen in den Flieger, die gibt uns Deckung von oben, der Rest in Panzer und in Truppentransporter und wir fahren jetzt da in diese Location und nehmen das ein. Ja, doch, das hat schon echt Stil, muss ich sagen. Jo, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, um was es gerade geht?
Ja, irgendwie schon.
Ja, was ich halt sagen muss gleich von Anfang an, bei dem Spiel ist es sehr schwer, erstmal reinzukommen, weil die erste Stunde kann ich jedem sagen, man wird gnadenlos sterben. Und das Witzige ist, du wirst nicht mal wissen, warum du gestorben bist. Du weißt
Also
zwar, wer
schön, dass man
dich.
sich aufregen kann.
Genau, du weißt zwar, wer es war, aber du weißt nicht, von wo er kam und wo er stand. Du weißt nicht mal manchmal, was dich da überhaupt hätte getroffen haben können. Außer du siehst halt natürlich, klar, da irgendwie ein Flugzeug, okay, der kam irgendwo von oben, kann ich nicht gesehen haben. Oder du bist in einem Gebäude, stehst hinter der Wand und du siehst nicht, wie die Handgranate durchs Fenster fliegt. Und du weißt dann nur noch so, hey, wo könnte er gewesen sein? Ich war doch im Gebäude drin oder so. Irgendwann, oh, okay, da war ein Fenster, stimmt. Also es geht echt schnell, vor allem es sind ja alles Public Server, du hast ja keine Private Server, sondern du bist auf dem Public Server und es gibt halt auch genug Vollidioten, die einfach mal, oh, sie sehen, oh, das sind ein Gegner und drei von meinen. Was mache ich? Ich schmeiße eine Handgranate. Erfolg. Vier Kills. Nur drei halt von der eigenen Fraktion. Super.
Okay.
Also
Na gut,
du
das
hast.
hast du ja bei Battle.net auch.
Ja, nur dass
Wenn du
halt
da
da weniger Leute
Gunmaster,
sind.
ja, wenn du da denkst, wenn du Gunmaster spielst, gibt's sehr viele Teamkills.
Jo, und da kommt das halt sehr häufig vor, vor allem halt, wenn du halt in einem richtig großen Angriff dabei bist, wo halt dann mal 100 Leute versuchen, eine Basis zu erstürmen, wo vielleicht 30 Verteidiger drin sind. Und dann wirklich nur noch die Scheiße, die um die Ohren fliegt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kotzt du halt, war das jetzt einer von meinen oder das einer von deinen? Und dann wartest du nur noch auf den Killscreen, um zu gucken, ah, das war einer von meinen, du Arsch, was hast du mir angetan? Ich bin auf deiner Seite, komm mir du mal vor die Knarre, dann revanchiere ich mich, du Vogel. Aber naja, es ist auf jeden Fall free to play. Man kann sich's bei ProSieben Games runterladen und einfach anfangen zu zocken. Ist echt ein schöner Ausgleich. Vor allem, du hast halt die Vielzahl, du hast so ein gewisses Space-Setting, aber du hast halt keine Laser, großartige Laserwaffen dabei. Also die Warnus haben so eine Anleihe an Laserwaffen, aber die sind nicht wirklich jetzt stärker, wo du sagen würdest, die haben jetzt die krassesten Waffen, weil die Alien-Technologie einsetzen. Es ist alles schön gebalanced, du hast nichts, was irgendwie übermächtig ist. Klar, jede Fraktion hat so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile, zum Beispiel die tyrannischen Soldaten, da sind die Panzer etwas stärker, also der Hauptpanzer ist etwas stärker als zum Beispiel bei den Warnus. Dafür macht halt die Wano Luftschläge sind dann dafür vielleicht eventuell etwas stärker. Also es hält sich alles so ein bisschen die Waage. Es ist nichts übermächtig und ja, du hast echt viele Mitspieler pro Server und da ist irgendwie immer was los. Ist egal in welcher Tageszeit du einloggst, du hast irgendwie immer irgendwo einen Hotspot, wo es gerade richtig zur Sache geht. Und es gibt kein Ende, weil der Kampf tobt die ganze Zeit. Es gibt zwar mal eine Wochenauswertung, wer hat am längsten vielleicht mal ein oder zwei Kontinente komplett eingenommen, aber mal alle drei einnehmen, das ist so gut wie unmöglich. Also ich habe es noch nicht erlebt. Es gibt wohl in den USA, dass das wohl irgendwelche schaffen, die da 24 Stunden spielen, aber in Europa habe ich es bis jetzt noch nicht mitbekommen, dass mal eine Fraktion alle drei Kontinente komplett eingenommen hat.
Okay.
Vor allem wird es eh nicht ein, weil du hast immer praktisch dein Startpunkt, ist immer dein Warpknoten. Das ist, von da aus kannst du dich praktisch auf die nächsten Kontinente warpen lassen oder von da startest du halt und guckst dann erstmal, wo geht's denn auf dieser großen Strategiekarte ab. Und du kannst dich dann entweder direkt dahin teleportieren lassen über einen Abwurf, das wirst du praktisch aus dem Raumschiff dann direkt auf die Planetenoberfläche abgeworfen. Oder du nimmst dir halt von einem Flugzeug und fliegst dann da runter, außer du wirst halt unterwegs von Luftabwehr runtergeholt. Das kann immer wieder passieren. Ja, ist sehr schön, kann ich echt empfehlen bisher. Und wer sich noch nichts drunter vorstellen kann, guckt einfach mal bei uns auf der Seite, auf unserem YouTube-Channel zum Beispiel, unter Spielemagazin.net, da ist das Let's Play drin. Eine Stunde, Blendezeit 2. Gut, mein Mund ist trocken, die Zunge fusselig, kleine Bläschen bilden sich an den Mundwinkeln, ich habe wieder durchgequatscht. Und ja, dann sind wir auch am Ende meiner Liste angekommen. Dann bleibt nur die Frage zu stellen, was gibt's denn so Neues? Was habt ihr so mitbekommen aus der Videospielewelt? Auf was freut ihr euch? Auf was wartet ihr? Was sind gerade so eure, ja, was geht euch gerade durch den Kopf jetzt, wo wir noch im so ziemlich am Anfang des Jahres sind?
Ja, schwierige Frage. Also irgendwie so richtig auf irgendwas freuen tue ich mich gerade gar nicht. Also ich kann dir wirklich darauf keine Antwort geben. Ich habe mich auf das Devil May Cry halt gefreut so, aber das war's auch schon.
Und?
Weiß nicht, gib mal ein Beispiel, vielleicht sage ich dir danach, stimmt.
Also ich freue mich gerade persönlich auf Rome 2 und ich freue mich auf die Elder Scrolls Online zum Beispiel im Moment. Da habe ich mich jetzt auch erst auf der Beta angemeldet, aber ich habe bisher noch nichts gehört. Ich hoffe ja noch, dass ich noch auch ein bisschen in die Teso-Beta reinkomme. Schön wäre es, ein bisschen, ja, in der großen Welt von die Elder Scrolls wieder mal in einem MMO das zu erleben, anstatt Skyrim war schon geil, deswegen hoffe ich ja, dass das Teso ähnlich wie Skyrim dann Anleihen drin besitzen wird. Ich hoffe ja drauf. Und Rome, klar, Rome 2, ich habe Rome 1 sehr lange und sehr gerne gespielt und ich mag alles, was irgendwie von Creative Assembly kommt. Und ja, deswegen freue ich mich da auch so drauf im Moment.
Okay. Mir ist alles nichts so für mich richtig.
Oder hier, Alex, auf was freust du dich gerade?
Oh, das ist aber eine echt schwierige Frage. Also, was so kommende Titel angeht, würde ich auf jeden Fall mal erwähnen wollen Crysis.
Ja, ja, stimmt, stimmt.
Das ist natürlich schon so eine Sache. Nicht, dass ich mich jetzt wahnsinnig drauf freue, aber es ist ja dann doch so, dass zum einen ich sehr gespannt bin, wie das Ding aussieht. Und dann würde ich schon gerne wissen wollen, ob es mich nochmal einfangen kann, so wie der erste Teil. Zum anderen ist es ja so, dass wir mit crisisforum.de ja auch ein eigenes kleines Forum an den Start gebracht haben, wo ich auch gespannt bin, wie sich das so anlässt. Das ist ein Titel, der mich interessiert. Ansonsten, wenn ich mir so ein bisschen die Erscheinungstermine anschaue, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich freue mich ehrlich gesagt auf SimCity, ja, 7. März 2013. SimCity stelle ich mir ehrlich gesagt schon ziemlich unterhaltsam vor. Auch das wieder so ein bisschen eine Zeitreise und man merkt das ja schon. Ich habe so ein bisschen mit so Spielen, die so ein bisschen in die Vergangenheit deuten. Wenn wir schon dabei sind, würde ich auch gerne Tomb Raider erwähnen wollen, 5. März. Das ist schon ein bisschen weit weg, aber ja, ist schon ganz cool. Und ja, das sind die, die mir jetzt so am ehesten einfallen in nächster Zeit.
Ich gehe mit allen mit.
Super, ja, dann können wir ja beim nächsten Podcast auch darüber sprechen.
Richtig.
Perfekt.
Das wäre schön. Gerade SimCity wird mich mal auch interessieren. Das habe ich auch immer ganz gerne früher gespielt.
Mhm. Auf jeden Fall. SimCity 2000, das ist so lange gesuchtet.
Ach, ich kann mich sogar noch an Sim Tower erinnern, falls sich daran noch irgendjemand erinnert.
Ich kann mich daran noch erinnern,
das war auch Mann, witzig. War das gut.
Ja. Nee, ich nicht. Was erklärt's mir kurz? Ich habe davon noch nie gehört.
Also dieses Sim Tower war im Prinzip schon so ein bisschen SimCity-mäßig. Du musstest halt tatsächlich so einen Turm aufbauen. Beziehungsweise der Turm war schon da. Du musstest die Stockwerke mit Läden und Wohneinheiten und sowohl kleinen wie auch größeren Hotelzimmern bestücken. Und dann, dieses Grundkonzept war dann ähnlich. Also es gab dann auch so kommerzielle Einheiten. Es gab sowas wie Wäscheräume, Toiletten. Es gab Hoteleinheiten und du musstest dafür sorgen, dass das möglichst harmonisch alles so organisiert ist. Ganz ähnlich wie auch in SimCity, also du konntest nicht so eine dicke Kohle, ein Kohlekraftwerk neben eine Wohneinheit stellen, das fanden dann die Bewohner nicht so lustig. Mhm. Und so ähnlich war das auch mit diesen Hotelzimmern, die du halt nach Möglichkeit nicht neben eine Wäscherei packen solltest. Und so hast du den Turm immer höher gebaut, je nachdem, wie zufrieden die Bewohner des Turms waren. Und ich glaube, es waren, ich weiß nicht, wie viele Stockwerke es waren, aber es waren, glaube ich, so an die 99, die du dann da befüllen musstest. Und zumindest habe ich so in Erinnerung. Und ich hab's tatsächlich einmal komplett durchgespielt. Ich kann mich daran erinnern. Aber es war einfach ultra lustig, weil bewegen sich dann auch da drin die Bewohner in dem Haus. Und klar, die Grafik war ihrer Zeit angemessen, um es mal positiv auszudrücken. Nichtsdestotrotz war es wirklich sehr unterhaltsam, so von der Optik her ein bisschen wie Mad TV, ein bisschen aktualisierter, was die Grafik angeht, aber so in dem Stil, also echt nicht schlecht. Falls da jemand Interesse dran hat, sollte man sich das vielleicht nochmal angucken. Das ist nämlich wirklich ein sehr interessanter Retro-Titel.
Ja, schaut es euch an, wenn ihr es noch findet und zum Laufen bekommt.
Ja, das geht immer.
Gut, ja, dann sind wir auch für heute soweit am Ende, würde ich sagen, ne?
Jo.
Ja, dann danke ich euch allen herzlich fürs Zuhören unserer kleinen illustren Runde und möchte mich auch beim Alex und beim Gabriel bedanken für ihre Zeit und ihren Beiträge für unseren heutigen Podcast.
Na, gerne.
Ja, und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder, liebe Freunde da draußen. Abonniert unseren Podcast, ja, liked uns auf Facebook, habt uns alle lieb und schreibt uns was in die Comments. Wir freuen uns drüber, ne?
Richtig.
Ja, in diesem Sinne, einen schönen, schöne Restwoche, Restmonat, Restjahr. Bis zum nächsten Mal, euer Ultag. Bye bye.
Ja, tschüss.
Tschüss.